Fever Pitch, der Fußball-Podcast. Heute mit Pit Gottschalk.
Und hier ist Pit Gottschalk und ich bin ganz alleine ohne Malte Asmus. Wie kann das denn sein? Malte Asmus, der war immer mit dabei, wenn wir am Donnerstag den Fever Pitch Podcast aufgezeichnet haben. Und jetzt kann er nicht. Er ist krank und jetzt habe ich lange überlegt, soll ich ihn ausfallen lassen? Nee, kann ich nicht machen. Wir haben so eine große Fangemeinde mit Fever Pitch Podcast. Da muss ich machen und da habe ich mir Hilfe geholt. Hilfe geholt aus den eigenen Reihen von Alex Steudel. Alex Steudel, der Kolumnist. Hallo Alex.
Hallo Pit.
Ich sehe natürlich sofort die Parallele zu dir, zu André Ter Stegen. Marc-André Ter Stegen spielt bei der Nationalmannschaft, nämlich am Samstag in Frankreich und dann am Dienstag zu Hause gegen die Niederlande in Frankfurt, um genauer zu sein, obwohl er nicht als Nummer 1 für die Europameisterschaft gesetzt ist. Manuel Neuer fällt halt aus. Fühlst du dich auch schon als Ersatzmann?
Jetzt fühle ich mich gerade auch ganz schlecht plötzlich, wo du das sagst. Aber es gibt natürlich Schlimmeres, als ein Marc Ter Stegen zu sein, der in Spanien als bester Torwart und als Überflieger und als wunderbar und toll angesehen wird. Aber er hat halt das Pech, zum falschen Zeitpunkt geboren worden zu sein.
Aber wenn du Stammtorhüter bist bei Barcelona, sagt das doch etwas über deine Qualität aus.
Ja, aber wenn du Stammtorhüter beim FC Bayern bist, natürlich auch. Und wenn du Weltmeister warst und wenn du einfach, was ich finde, der bessere Torhüter bist.
Weltmeister war er aber vor 10 Jahren. In der Zwischenzeit gab es ein paar Turniere mit ihm auch im Tor, mit nach langen Verletzungspausen, wir erinnern uns, und nicht immer überragenden Leistungen. Muss man nicht neu denken, wenn Bundestrainer Julian Nagelsmann ja sagt, er möchte nach dem Leistungsprinzip aufstellen.
Naja, aber man kann ja Manuel Neuer jetzt nicht vorwerfen, dass er besonders fehleranfällig war. Ne? Er hat ja schon gut gespielt und er ist halt, finde ich, wenn man ihn so anschaut, einfach der komplette Torhüter und wahrscheinlich sogar der Beste, den wir je hatten, vielleicht sogar weltweit der Beste. Er wird immer auch im Ausland genannt, wird in Weltelfs nominiert, also trotz Ter Stegen. Es ist halt schon, Manuel Neuer ist halt schon eine Nummer für sich, finde ich.
Ja, aber muss man sich trotzdem schon so früh festlegen, dass er die Nummer 1 bei einem Turnier sein soll?
Das ist ja das Tolle, man kann es eigentlich als Trainer nicht richtig machen, ne? Weil wenn er sich festlegt, dann regen wir uns darüber auf, dass das Leistungsprinzip außer Kraft gesetzt ist. Und wenn er sich nicht festlegt, dann würden wir wahrscheinlich darüber diskutieren, wie viel Unruhe das jetzt bringt, dass man sich immer noch nicht auf den Torhüter festgelegt hat. Ich kann mich erinnern, dass, als ich noch Nationalmannschaftsreporter war, immer das unser Lieblingsthema war. Wer ist denn jetzt die Nummer 1? Sag doch mal, wer die Nummer 1 ist. Und das wurde immer rumgeeiert und dann gab es die 1a und die 1b und so weiter. Eigentlich finde ich es gut, wenn man sich festlegt, es bringt ein bisschen Ruhe, beziehungsweise es mildert die Unruhe, weil ganz ruhig sind wir ja momentan nicht, wenn wir auf die EM gucken, aber den Punkt kann ich nachvollziehen, also sich da festlegt, wird natürlich recht, das ist grundsätzlich, legt er sich gerade in ein bisschen viel Bereichen frühzeitig fest, aber gut, das ist halt so.
Deswegen ist es ja ganz gut, dass wir nicht nur die Journalistenmeinungen hier thematisieren, sondern auch einfach mal fragen, was denkt eigentlich der deutsche Fan? Und da haben wir eine tolle Kooperation mit dem Bundesliga-Barometer. Dort werden 5.498 Leute gefragt, nämlich Fans des Bundesliga, des deutschen Profifußballs. Und die haben ganz eindeutig gesagt, wer die Nummer 1 sein soll. Nämlich nicht eindeutig gesagt. Manuel Neuer bekommt 49% der Stimmen in dieser repräsentativen Umfrage und Marc-André Ter Stegen 45,8%. Also kein großer Unterschied mit der Fehlerquote, die es dann in solchen Umfragen immer gibt. Kann man eigentlich nur festhalten, wir haben zwei Spitzentorhüter und es ist eigentlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das spricht aber gegen deine These, dass es gut ist, einen ersten Torwart früh festzulegen.
Ja, also dass es solche Umfragen gibt und dass es dann unterschiedlich gesehen wird, kann ich auch nachvollziehen. Aber der Torwart ist halt so eine ganz besondere Position, finde ich, wo man nicht groß rum experimentieren sollte. Und Manuel Neuer hat halt einfach so viele Argumente auf seiner Seite.
Welche Argumente?
Also, er ist zuverlässig, er ist erfahren, er hat halt einfach wahnsinnig viele Länderspiele schon auf dem Buckel. Er ist eine Führungspersönlichkeit. Er kennt die Spieler, weil wir halt viele Bundesligaspieler vor ihm haben, vielleicht auch besser. Er ist, was Taktik angeht, hat ja praktisch das Torwartspiel neu erfunden. Er kommuniziert, er hat natürlich unglaublich agil und Reflexe. Und also das sind ja alles Punkte, die eben, es gibt keinen Punkt, finde ich, bei dem Ter Stegen besser ist. Man könnte sagen, da ist er genauso gut, vielleicht in dem einen oder anderen Punkt. Aber es gibt nichts, wo man sagt, da ist man richtig schwach und da ist Ter Stegen besser.
Aber in dieser Umfrage, die ich gerade zitiert habe, sagen 95,9%, sie finden es gut, dass Julian Nagelsmann mehr auf Leistung als auf Namen setzt. Aber ist das nicht genau das jetzt, was bei Manuel Neuer passiert? Es wird auf den Namen gesetzt, weil die Leistung von Ter Stegen können wir doch nicht wirklich aus der La Liga beurteilen. Dafür sehen wir wahrscheinlich die La Liga viel zu selten.
Ja, also was für Feldspieler, ja, für Kader, ja. Bei Torhüter finde ich es immer, Torhüter ist halt immer die eine Position, wo eh immer alles anders ist. Und da finde ich es okay, wenn man sich festlegt und sagt, wenn das jetzt, sag ich mal anders, wenn es jetzt einen jungen, aufstrebenden Torhüter gäbe, wo man sagt, den muss man jetzt ranführen, der muss jetzt, das ist sozusagen der Erbe von Manuel, dann würde ich ja nichts sagen. Aber Ter Stegen kann ja nicht die Lösung für die Zukunft sein, der ist ja genauso alt. So, mhm. Also dann bleibe ich lieber bei Neuer, der in der Bundesliga, in der Champions League sich bewährt und der keine großen Fehler gemacht hat. Und verletzungsanfällig sind sie eh beide, wie wir jetzt gesehen haben. Das macht jetzt auch keinen großen Unterschied. Und deswegen finde ich das gut, aber ich kann natürlich auch verstehen, dass man das anders sieht. Vor allem gibt es halt auch viele, bei solchen Umfragen melden sich natürlich auch die Bayern-Hasser zu Wort. Ne? Wir wissen ja alle, 50% lieben die Bayern, 50% hassen die Bayern und die stimmen dann natürlich eifrig gegen Neuer ab wahrscheinlich. Und ja. Die Schalker sowieso.
Aber wenn man auf die Bank dann schaut, dann sitzen dort Oliver Baumann von TSG Hoffenheim und Bernd Leno. Ist das die Zukunft oder müssen wir uns Sorgen machen, ob wir noch gute Torhüter haben? Trapp von Eintracht Frankfurt ist ja diesmal nicht mit dabei.
Ja, und der war ja letztes Mal im Tor, ne? Bei den nicht so guten Spielen. Also ich denke zurzeit öfters natürlich an Nübel, wenn ich so ein bisschen Bundesliga gucke, weil Stuttgart Überraschungsmannschaft, der solide Leistungen ist. Nicht der Älteste, also das wäre für mich
aber
eher...
Aber auch nicht mehr der Jüngste, ne?
Ja, auch nicht mehr der Jüngste. Aber da hätte ich eigentlich auch erwartet, dass der... Vielleicht dachte Nagelsmann, ich wollte jetzt mal nicht übertreiben mit den Stuttgartern, aber den hätte ich auch mal ins Visier genommen.
Ja, ein bisschen hat man aber das Gefühl, dass die Personalpolitik des Bundestrainers ist zurück in die Zukunft. Neuer zurück im Tor, okay, Argumente hast du vorgetragen. Im Mittelfeld kommt Toni Kroos zurück. Ist das richtig oder falsch?
Das ist eine wirklich gute Frage. Auf der einen
Natürlich
Seite...
Natürlich eine gute Frage, die kommt ja von aus, mir.
Nee, ich habe es ja nur betont, weil es die endlich mal eine gute Frage.
Sauhund.
Ja, also ich bin natürlich ein totaler Toni Kroos-Fan, das muss man dazu sagen. Und deswegen bin ich nicht ganz objektiv. Der Typ ist halt einfach der... Ich könnte so ähnliche Dinge wahrscheinlich sagen wie über Manuel Neuer. Ich glaube, der erfolgreichste nach Titeln deutsche Fußballer, den es je gab. Einer der wenigen, die, glaube ich, 4 oder 5 Mal die Champions League gewonnen haben, der ist Weltmeister, der spielt ja tatsächlich in Spanien bei Real Madrid, bei der aktuell besten Mannschaft der Welt, die Tabelle mit Abstand anführt, ist er Stammspieler, trotz, sage ich mal, seines etwas fortgeschrittenen Alters. Also wenn man den nicht nimmt, ist man eigentlich schön blöd. So, jetzt kann man sagen, okay, bei der letzten WM hat er auch nicht viel gebracht. Er hat dann mal ein entscheidendes Tor geschossen bei einem großen Turnier gegen Schweden zum Beispiel. Alles so, ja, okay.
Hat aber auch nicht gereicht, um zum Weiterkommen.
Hat auch nicht gereicht, ne? Aber es ist einfach Toni Kroos. Und kein Mensch im Ausland versteht überhaupt, dass der, gut, der war zurückgetreten, aber kein Mensch kann das verstehen, dass so ein Spieler nicht in der Nationalmannschaft spielt. Und das verstehe ich dann auch, dass man dann so abwägt und sagt, okay, jetzt kann ich ja nicht nur Jugendentscheidungen treffen, weil er hat ja schon einige jetzt bei der Nominierung, hat Nagelsmann ja schon echt zugelangt, muss man sagen, was neue Namen angeht. Hab mir gerade mal die Aufstellung angeguckt vom Österreich-Spiel in der Startelf. 7 Spieler, die da in der Startelf standen, sind jetzt stehen nicht in der Startelf wahrscheinlich gegen Frankreich. Insofern hat er ja schon richtig zugelangt. Aber er hat es halt sozusagen mit ein bisschen Routine unterlegt. Und das finde ich eigentlich ganz gut.
Ja, das Lustige ist ja, bei Toni Kroos, einer seiner größten Kritiker war ja ausgerechnet Uli Hoeneß, der ja offenbar nicht verwunden hat, dass Toni Kroos mal gesagt hat, ich verlasse den FC Bayern und gehe zu Real Madrid. Und er hat ihn ja immer kritisiert für seine Querpässe. Vielleicht kommt auch daher der Name Querpass-Toni. Derselbe Uli Hoeneß hat einmal gesagt, das wäre quasi ein Offenbarungseid, wenn Toni Kroos zurück in die Nationalmannschaft kommen müsste. Jetzt feiert er, dass Toni Kroos zurückkommt und da der Mannschaft helfen möchte. Kannst du diese Rolle rückwärts von Uli Hoeneß verstehen?
Ja, Leidensdruck natürlich. Der hat ja auch die letzten Spiele gesehen und hat gesehen, dass die deutsche Nationalmannschaft ja im Mittelmaß angekommen ist. Und dann denkst du vielleicht auch als Uli Hoeneß mal, ah, Moment mal, wir haben doch einen Weltklassespieler, der da im Mittelfeld die Fäden ziehen könnte. Also vielleicht ist er altersweise geworden. Aber wenn man sich Toni Kroos, und ich weiß nicht, ob das Uli Hoeneß regelmäßig macht, ich gucke es mir schon ab und zu an, wenn man ihn spielen sieht, das ist eigentlich unglaublich, wie der spielt bei Real Madrid. Wie eine Maschine, kann man wirklich nicht anders sagen. Das ist wie eine Maschine, der verliert keinen Ball, der spielt keinen Fehlpass, der hat immer den Kopf oben, der spielt immer, der ordnet das Spiel. Und das sind so viel, und er hat ja auch, ehrlich gesagt, nur nicht gespielt, weil er zurückgetreten war. Das, ihn hat ja keiner aussortiert in dem Sinne. Und also, dass der da spielen muss, finde ich, da muss man eigentlich nicht drüber diskutieren.
Das hat natürlich Konsequenzen für andere. Der Platz wird ja dann enger im Mittelfeld. Gündogan ist ja wohl gesetzt. Dann hast du aber so junge Spieler wie Musiala und Wirtz, die du unterbringen musst. Goretzka ist aussortiert worden als Bayern-Stratege im Mittelfeld. Kimmich wird nach rechts verfrachtet auf die Verteidigerposition. Kannst du diese Rochaden alle nachvollziehen?
Eigentlich schon. Also ich finde zum Beispiel Kimmich ist ja jetzt eh nicht gerade in der Form seines Lebens. Der ist, glaube ich, ganz gut da hinten rechts, weil wir eh keinen haben und der dann schon eine solide Leistung bringt. Wir haben Toni Kroos im Mittelfeld und dann wir haben Gündogan davor, ist ja auch wichtig. Der hat ja in der Nationalmannschaft nie richtig performt, weil er halt auch immer defensiv gespielt hat. Jetzt würde er theoretisch vor Kroos spielen wahrscheinlich, was er halt kann. Wirtz und Musiala ist ja eigentlich, wenn man sich die Namen mal vor Augen führt, müsste man ja eigentlich schon den Pokalschrank sozusagen polieren für die EM, weil das sind ja alles Riesennamen. Also ich meine, Sané, der ist jetzt gesperrt, aber man würde sich auch gerade fragen, wo soll der da gerade spielen? Selbst ein Leroy Sané, so, ne? Und also da hat Nagelsmann ja eigentlich schon echt viel Auswahl und finde ich auch die richtige Auswahl getroffen. Also da so ein paar junge Stuttgarter mit reinzunehmen, finde ich super. Und Party halt einfach.
Du bist befangen. Du bist befangen. Ja. Als Schwabe bist du befangen.
Ja, ja, das stimmt. Also wobei es ja keine richtigen Schwaben sind, alles, ne? Das sind ja alles so Reingeschmeckte.
Wir haben ja vorige Woche mit Günter Klein gesprochen und der mal kurz auf die Leistungskurve von Mittelstädt hingewiesen hat, vor seiner Zeit beim VfB Stuttgart.
Ja.
Wie kommt so einer in die Nationalmannschaft?
Ja, das vor allem wahrscheinlich spielt er sogar jetzt, ne? Gegen Frankreich, ja.
Ja, weil eine gute Achse auch mit Führisch bildet, das ist ja vielleicht ein ganz gutes Ding, eingespielte Kombination aus dem Verein in die Nationalmannschaft zu bringen, ja. Weil dann braucht man keine Einspielzeit.
Also mit Hertha abgestiegen war jetzt nicht gerade, da hätte man es wahrscheinlich nicht gedacht, dass der ein Jahr später womöglich bei der EM spielt, das stimmt. Aber er spielt halt einfach auch grandios in Stuttgart, muss man sagen, wie ja irgendwie alle in Stuttgart grandios spielen. Und das finde ich dann schon richtig, dass das dann belohnt wird. Und was hätten wir gejammert, wenn jetzt wieder so die üblichen Verdächtigen nominiert worden wären? Und er kann ja schlecht 30 nominieren. Und dann deswegen finde ich das gut, dass er das macht. Und wir haben halt einfach auf den defensiven Außenpositionen sind wir halt nicht gesegnet. Und dann muss man halt Spieler nehmen, die gerade in Form sind oder die halt aus anderen Positionen dorthin verschoben werden.
Ja, da verstehe ich deine Argumentation nicht ganz, ehrlich gesagt, ja. Bei Toni Kroos und Manuel Neuer argumentierst du, große Leistung in der Vergangenheit, immer wieder überwiesen das. Und jetzt kommst du mit der aktuellen Form. Tatsache ist doch, die Spieler von Borussia Dortmund spielen schon seit Jahren auf Champions-League-Niveau. Mit unterschiedlichem Erfolg, aber jetzt der größte Erfolg, Einzug ins Viertelfinale seit 3 Jahren. Und von den Dortmundern ist nur einer mit dabei, nämlich Niklas Füllkrug vorne im Sturm, weil wir halt auch keine anderen Stürmer haben, außer dass jetzt Dennis Unav hoffentlich so trifft, wie wir uns das dann erhoffen. Aber dafür aus der aktuellen Mannschaft vom VfB Stuttgart, eine Mannschaft, die voriges Jahr noch gegen den Abstieg gespielt hat, den Klassenerhalt nur in der Relegation geschafft hat, ja, jetzt ein grandioses Jahr haben, aber ein bisschen inkonsequent ist dann schon, warum die zur Nationalmannschaft kommen sollten.
Also erstens mal, spielen ja Neuer und Kroos ja nicht, die werden ja nicht nominiert, weil sie routiniert und alt sind, sondern weil sie auch aktuell sehr gut spielen. Und zweitens, Dortmund ist halt Zickzack-BVB, sage ich da immer nur dazu. Ja, die könnten mal ganz toll, die spielen ab und zu mal ganz toll und gewinnen in der Champions League alle Spiele und die Woche drauf verlieren sie halt dann gegen Schottland bei der EM, weil sie gerade keine Lust haben oder nicht so richtig motiviert sind oder irgendwas nicht stimmt. Und das ist halt das, was mich an den Dortmundern total stört, dass auf diese Mannschaft eigentlich überhaupt kein Verlass ist. Die spielt jede Woche anders und das haben eben, beim VfB gibt es eben nicht. Die spielen halt durchgehend stark in dieser Saison und ein bisschen muss man ja die aktuelle Form schon mit berücksichtigen und das macht eben macht eben Nagelsmann. Und ich kann jede einzelne Entscheidung nachvollziehen, die er getroffen hat, was Dortmund angeht. Also Süle, Schlotterbeck. Ich meine, Schlotterbeck hat in jedem Spiel einen Riesenbock. Und das war ja auch beim letzten Turnier so. Und Brandt ist so, keine Ahnung, den habe ich ja sowieso gefressen, seit der WM-Doku zu spät zum Meeting kommen und sich nicht entschuldigen. Das ist schon bei mir unten durch. Aber nee, also da bin ich total dabei. Und selbst im Sturm Füllkrug bin ich auch nicht so 100% überzeugt von ihm. Und wird er wahrscheinlich jetzt auch nicht spielen, sondern Havertz. Ich bin kein, also eigentlich, ich wollte jetzt gerade sagen, ich bin kein Dortmund-Fan, das stimmt nicht. Ich finde Dortmund eigentlich schon super, aber halt nur, wenn sie gerade mal Lust haben oder wenn sie gerade irgendwie im Flow sind. Und sie sind halt ganz oft null im Flow. Und das vergiftet eine Mannschaft. Deswegen lieber erstmal zu Hause lassen, die Spieler.
Dummerweise vertrittst du eine Mehrheitsmeinung im Bundesliga-Barometer, wo die Frage stellt, findest du es gerechtfertigt, dass 4 Spieler vom VfB Stuttgart und nur 1 Spieler von Borussia Dortmund nominiert sind? 84,8% haben gesagt, ja, das ist gerechtfertigt. Das ist schon ziemlich überzeugend, nicht wahr? Aber wie kannst du denn die 2 Länderspiele sehen, ohne dass Mats Hummels aufläuft?
Also Mats Hummels ist genau das, was wir gerade bei Groß und Neuer gesagt haben, aber eben ohne die aktuelle Form, finde ich. Klar macht er immer wieder gute Spiele, klar hat er am Wochenende auch gut gespielt, aber der hat einen riesen Nachteil, der ist zu langsam. Und wir spielen eben bei der EM in der Vorrunde gegen Mannschaften, die alle, sage ich mal, Gladbach, Union Berlin Niveau haben, und die werden sich alle hinten reinstellen und werden kontern, und das ist einfach Gift für uns, wenn wir dann langsame Abwehrspieler haben. Deswegen finde ich das auch richtig, dass man auf so jemanden verzichtet. Das ist ein guter Ballbesitzspieler, aber kein Konterspieler, also kein Spieler gegen Mannschaften, die kontern.
Ein bisschen hat ja Nagelsmann durchblicken lassen, dass er auch auf das Klima in der Mannschaft achtet und dass natürlich Spieler, die große Verdienste haben, schon mal aufmucken, wenn sie dann nur auf der Bank sitzen. Also er hat nicht gesagt Stinkstiefel, aber es schimmerte so durch. Müssen alte und bewährte Spieler akzeptieren, dass sie nur auf der Bank sitzen? Weil auch bei Toni Kroos gibt es ja eine Stammplatzgarantie. Ist das richtig oder falsch?
Also im Fall Groß ist es wirklich eine komplizierte Sache, das gebe ich zu, weil du setzt bei ihm natürlich das Leistungsprinzip außer Kraft, eigentlich. Wenn aber Toni Groß gegen die Schotten ein miserables Spiel machen sollte, dann wird er halt auch auf der Bank landen, da bin ich mir ziemlich sicher. So, also es gibt schon ein Leistungsprinzip, aber man muss ja irgendwie bei der Nominierung oder bei den nächsten Spielen ja auch auf die aktuelle Form achten und auf das, was auf die Entscheidung oder die Entscheidung, die man selber getroffen hat, auch sozusagen weiterführen. Insofern finde ich das richtig, dass er sagt, natürlich kannst du Toni Kroos nicht in die Nationalmannschaft zurückholen, dann auf die Bank setzen. Das wäre völlig widersinnig.
Und bei 52,1%, also eine knappe Mehrheit im Bundesliga-Barometer, hat gemeint, er findet es nicht richtig, dass Toni Kroos einen Stammplatz verdient hat in der Nationalmannschaft.
Ja, vielleicht sind es die, und das kann ich ja total verstehen, die sich kein DAZN-Abo leisten können. Ich finde es auch viel zu teuer, aber da sieht man halt Woche für Woche, wie gut der spielt.
Ja, also du bist Toni Kroos-Fan. Hast du denn sein Buch auch gelesen, das uns Kai Psotter wahrscheinlich allen geschickt hat?
Oh mein Gott, nein, habe ich nicht.
Also nee, Kai Psotter ist ein Berater nur für unsere Zuhörer, damit die wissen, das einordnen können.
Und unser alter Kollege.
Ja,
Oliver Rohm. Alt nicht, aber Kollege.
Ja, die haben die besten Fragen eingesammelt, übrigens auch von mir, und in die Toni Kroos gestellt.
Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, das habe ich gelesen. Jetzt hattest du 90 Minuten Zeit, eine gescheite Frage zu stellen.
Ja, genau. Also ich finde es ja immer gut, wenn solche Spieler, die ja auch einen Mumm in den Knochen haben, dann zum Interview gehen, weil sie sich auch trauen, etwas anderes zu sagen. Ich fand jetzt die Antwort zu Nils Kaven nicht in Ordnung, weil er war ja nur journalistisch, er war nur vielleicht ungeschickt in der Reihenfolge der Fragen, ja. Und da soll man auch als Fußballspieler nicht so eingeschnappt sein, wenn jetzt nicht die Fragen direkt Lorbeer bedeuten, ne? Aber insofern, freust du dich denn eigentlich auf die Europameisterschaft und auf die deutsche Nationalmannschaft?
Langsam, ja. Also
hängt mit dem Trikot zusammen, lass mich raten. Es hängt mit dem pinken Trikot zusammen.
Selbstverständlich. Also es erinnert mich zwar in fataler Weise ans HSV-Trikot, das wir mal hier in Hamburg hatten. Und das ist ja nun wirklich kein gutes Omen. Aber wir müssen ja nicht aufsteigen bei der EM. Das ist ja der Vorteil. Sondern wir müssen ja
können auch nicht absteigen.
Wir müssen ja nur gewinnen, die EM. Ja. Und wir können ja vor allem mit dem Dritten, also wir können ja auch quasi über die Relegation ins Achtelfinale kommen als Dritter, mehr oder weniger. Das ist ja auch sehr kurios, müssen wir auch nochmal dazu sagen, dass man quasi gar nicht ausscheiden kann in der Vorrunde.
Dafür haben wir mehr Gäste hier in Deutschland. Ne? Wir wollen ja gerne Gäste haben, ja, viele Mannschaften aus ganz Europa, die sich hier wohlfühlen sollen.
Die Welt zu Gast bei Freunden.
Die Europa zu Gast bei Freunden.
Stimmt. Genau. Aber die Welt kommt bestimmt auch. Genau. Na, jedenfalls finde ich das Trikot toll. Ich verstehe dann meistens die Diskussion nicht, weil Fußball natürlich auch so ein Männersport ist und da kommen immer die üblichen Klischees, rosa und so weiter. Ich finde es okay. Ob mir das jetzt optisch gefällt, ist nochmal eine andere Frage.
Kaufst du es?
Nein, natürlich nicht. Ich kaufe doch kein Nationaltrikot. Ich habe, glaube ich, noch nie eins gekauft.
Du siehst, ich habe ein paar Knöpfe zum Spiel.
Ja, muss ich irgendwann mal bei der Gelegenheit auch die 700 Zuschauer begrüßen, die hier in meinem Homeoffice sitzen, hinter mir.
Also du kaufst es nicht oder verschenkst du es zumindest?
Nein. Ist mir alles zu teuer. Ich finde es einfach zu teuer. Mhm. Es gibt ja Trikots auch in der Bundesliga, das ist ja teilweise, glaube ich, noch schlimmer. Da geht es ja schon auf die 200 Euro zu langsam.
Ja.
Für das Geld kann ich ja, was kann man denn für 200 Euro alles kaufen heutzutage? Die schönsten Sachen, oder?
Ja, ein paar ordentliche Fußballschuhe zum Beispiel, ja, die ja viel wichtiger sind beim Fußball als ein Trikot. Ich finde es auch zu teuer. Der DFB möchte bodenständiger sein, näher bei den Leuten. Ich finde, die haben eine ganz tolle Werbekampagne gemacht zu diesem Trikot, läuft ja viral in allen sozialen Netzwerken, wirklich ganz toll. Was ist eigentlich typisch deutsch? So ein Trikot zu diesem Preis kann sich auch nicht jeder leisten. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich schade. Und wenn man dann das Billige nimmt, es gibt ja manchmal so Replika-Trikots, dann hat man das Gefühl, naja, ich habe minderwertige Ware. Das gibt einem ja auch kein schönes Gefühl. Ich finde, man hätte so ein Trikot auch super günstig machen können, einfach damit auch diese Farbe, diese frische Farbe auch in ganz Deutschland präsent ist und nicht nur bei den Leuten, die sich das leisten können. Fußball ist so teuer geworden. Nicht nur der Stadionbesuch ist teuer geworden, auch die Abos von der Bundesliga beim Trikot. Ja, Adidas muss Geschäfte machen, aber vielleicht sollte man auch ein bisschen an die Leute denken. Oder bin ich da
absolut
falsch?
Absolut. Ja? Also die Kosten sind natürlich inzwischen gut. Bei der Nationalmannschaft ist es ja nicht so, die kann man ja sehen. Aber wenn man man guckt ja, glaube ich, auch unter der Saison gern mal Fußball. Aber das wird einem natürlich total verwehrt, vor allem den Menschen, die sich das halt nicht so richtig leisten können. Und vor allem eben den, sage ich mal, so 20- bis 30-Jährigen, die vielleicht neu im Beruf sind oder studieren oder wie auch, die können ja nie im Leben sich 1.000 Euro im Jahr wollen, die sich leisten, um Fußballabos abzuschließen. Das finde ich schon echt schwierig, aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema.
Ja. Wir haben ja eine kleine Institution hier, zumindest wenn Malte Asmus da ist, er mit seiner Glaskugel. Er fragt mich ja immer, wie geht denn das und das aus? Jetzt übernehme ich ja seine Rolle und darf deswegen die Glaskugel rausrollen und dir vor die Augen halten, wenn du mir gegenüber sitzen würdest. Nämlich, wir haben zwei Länderspiele vor der Brust. Einmal, wie gesagt, am Samstag in Frankreich, in Lyon, um genauer zu sein. Wirklich gegen einen EM-Favoriten, glaube ich, da sind wir uns einig. Und ein paar Tage später, am Dienstag in Frankfurt, eben gegen die Niederlande. So, was meinst du, wie gehen diese zwei Spiele aus? Bleiben wir erstmal beim Frankreich-Spiel. Schaffen wir die Sensation und gewinnen erneut gegen Frankreich? Oder hat man nur einmal Glück, wenn man in den Testspielen gegen Frankreich spielt?
Ich will es mal anders ausdrücken. Ich glaube, dass wir aus den zwei Spielen 4 Punkte holen.
In Freundschaftsspielen Punkte holen, okay.
Ja, genau. Also die berühmten nicht zu verteilenden Punkte. Aber ich glaube, dass wir schon immer uns leichter getan haben gegen stark spielende Mannschaften, die mitspielen. Mhm. Und deswegen haben wir, also wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, unentschieden in Frankreich und Sieg gegen Holland. Wir haben ja immer nur Schwierigkeiten gegen die Mannschaften, die uns, früher hieß das im Tennis Playing Ugly, ne? Ich weiß nicht, die Älteren werden das gleich noch wissen. Da gab es einen Spieler, der hieß Brad Gilbert, der hat überhaupt nicht Tennis spielen können, also in Anführungsstrichen, und hat trotzdem alle besiegt, weil er halt ganz furchtbar eklig gespielt hat. Und das können wir nicht leiden. Aber so Mannschaften, die so richtig mitmachen, wie Holland und Frankreich, gegen die werden wir auch, wir werden richtig gut spielen, bin ich relativ sicher, wir werden schönen Fußball sehen. Und wir werden auch erfolgreich sein. Aber das ist halt leider, für mich sind es nicht unbedingt die richtigen Gegner, um sich auf Schottland, Ungarn und die Schweiz vorzubereiten.
Die kommen ja ganz zum Schluss der Vorbereitung. Da sind ja Spiele gegen die Ukraine und gegen Griechenland
schon
terminiert worden. Im Bundesliga-Barometer ist es ziemlich eindeutig, was das erste Spiel betrifft. Frankreich gegen Deutschland, 61,1% rechnen mit einer Niederlage der Deutschen, 29,7% mit einem Unentschieden und nur 9,2%, dass ein Auswärtssieg gelingt. Ganz gut, dass wir nicht das pinke Trikot als Auswärtstrikot tragen, da tragen wir auswärts weiß. Und im Heimspiel gegen die Niederlande spielen wir tatsächlich dann in den neuen Trikots Und dort ist es ganz gemischt. 36,5% sagen unentschieden gegen Holland. 34% Sieg sogar Deutschland. Und nur knapp 30%, nämlich 29,5% rechnen mit einer Niederlage. Also nach der Mehrheitsmeinung ein Punkt von 6 möglichen, wenn du so willst, weit entfernt von deinen 4. Also die Fans können, glaube ich, die Situation gegen die 2 großen Mannschaften Europas schon realistisch einschätzen, oder? Wie siehst du das?
Kannst du mir denn erklären, kurze Zwischenfrage, warum man in einem Heimspiel ein Auswärtstrikot trägt und in einem Auswärtsspiel ein Heimtrikot? Das müsste mir jetzt mal jemand erklären. Geht es da womöglich nur ums Geld und ums Marketing?
Ja.
Fragezeichen.
Ja, könnte sein, aber überleg mal, die Franzosen ziehen ja ihr Heimtrikot an. Das ist naturgemäß dunkelblau. Und dann ziehst du ein pinkes Trikot an, das ja auch dunkle Töne hat, weil es ja unten in so ein Lila hineingeht.
Du meinst für die Leute mit Schwarz-Weiß-Fernsehen, ist es
genau.
Schwierig.
Oder mit so schlechten Augen wie du, die inzwischen schon Brille tragen, im Gegensatz zu mir, ja. Damit das ein bisschen deutlicher wird, ja.
Ja.
Und ich glaube, schon aus Marketinggründen ist das die schönere Bühne, dann bei einem Heimspiel dann das Trikot zu präsentieren in Frankfurt. Und wenn es so gut ankommt, wie Adi das verlautbart hat, ist es vielleicht auch nicht schlecht, diese Bühne zu nutzen. Ich finde, da sollte man nicht pingelig sein mit dem Begriff Heimtrikot und Auswärtstrikot, weil dann würde man dieses neue Trikot ja nur gegen die Schweiz in der Vorrunde tragen, weil da sind wir nominell der Auswärtsgegner. Ne? Also wegen der Paarung, wie sie dann aufgestellt ist. Aber ich schätze mal, Money rules the world. Also auch da wird man sich was einfallen lassen, damit dieses Trikot reißenden Absatz findet. Reißenden Absatz wird auch dieser Podcast finden. Ich danke dir sehr. Wer sich anmelden möchte für den FIFA Pitch Newsletter, immer 6.10 Uhr, werktags in Mailfach eures Vertrauens unter www.fifapitch.de kann man sich anmelden. Oder bitte auf dieser Folge Folgen machen, wenn ihr mehr von FIFA Pitch hören wollt. Würde uns freuen, wenn ihr uns folgen würdet. Und ja, Alex, danke. Du bist gar nicht so schlecht als Ersatzspieler.
Ja, ne? Ich bin ohne Gegentor geblieben, um im Bild zu bleiben.
Und dem Malte Asmus wünschen wir gute Besserung. Wir freuen uns darauf, wenn es nächste Woche mit ihm dann weitergeht. Bis dann. Ciao, genau. Ciao.
Bis dann. Ciao.